Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Lassen Sie sich nicht in die Irre führen. Mein heutiger Gast, die vielfach ausgezeichnete Bestseller-Autorin Mariana Leki, behauptet von sich, mit Kochen nicht viel am Hut zu haben und auch beim Essen fehle ihr wohl das, was man als Leidenschaft bezeichnen könne. Wenn dies wirklich der Wahrheit entspräche, wäre wohl kaum ein so lustiges und schönes Gespräch dabei herausgekommen. Mariana kam 1973 in Köln zur Welt. Die Eltern arbeiteten als Psychologen. Sie selbst machte erst eine Buchhandelslehre und studierte dann in Tübingen. Oder anders, zwei abgebrochene Lehren und ein unbeendetes Studium standen dieser wunderbaren Geschichtenerzählerin jedenfalls nicht dabei im Weg, zu den beliebtesten und erfolgreichsten Autorinnen des Landes zu werden. Alleine ihr Bestseller, Was man von hier aus sehen kann, wurde in 14 Sprachen übersetzt und fürs Kino verfilmt. In unbeobachteten Momenten, so viel sei an dieser Stelle schon mal verraten, schlägt sich Frau Leki ihre Frühstückseier übrigens am Kopf auf. Ein Familiending, wie wir erfahren werden. Wir sprechen über einen jahrzehntealten Käsekuchen ohne Boden und marokkanisches Essen, Bananenchips und Tradwives, Kellnerinnen, die eine Show abziehen und kleine Fleischbällchen, mit denen man vom Bahnhof abgeholt wird. Wenn das nicht nach Essen und Leidenschaft klingt, dann weiß ich auch nicht. Herzlich willkommen, liebe Mariana.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung.
Und du kennst einige Episoden Toast Hawaii.
Ja. Ich höre die alle sehr gerne, vorzüglich auf Hundespaziergängen. Und jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt, hier zu sein, weil wenn man was gerne hört, heißt es ja noch lange nicht, dass man da auch gut was erzählen kann. Denn, wie ich dir schon sagte, aber ich glaube 5 Minuten, bevor wir aufzeichnen, ja. Ich bin eine wirklich sehr mittelprächtige Köcherin, hätte ich fast gesagt. Also ich bin
daran
noch nicht mal
schon,
Köchin.
Daran merkt man schon, dass da eine Unsicherheit genau. ist vielleicht beim Wort Köchin.
Genau. Und auch eine sehr mittelmäßige und leidenschaftslose Esserin.
Ich weiß von dir, dass du die Toast Hawaii-Episode mit Bastian Pastewka, also du hast mehrere, du kennst einige Episoden
Toast Hawaii. Ja, und ich bin so beeindruckt von all diesen Leuten, die so fantastisch über Essen sprechen können und über Zubereitung sprechen können und darüber, wie die Utensilien sein müssen. Ich wusste nicht, dass eine Pfeffermühle beleuchtet sein kann.
Nein,
und so.
Dann gehst du aber nicht in so schicke Restaurants. Du könntest es dir leisten, lass es uns einmal sagen, aber du tust es nicht.
Nee, ich gehe nicht ins Dunkel. Restaurants wahrscheinlich.
Du, das funktioniert nicht nur in dunklen
okay,
Restaurants.
Okay, siehst du, ich habe keine Ahnung.
Aber gibt es ein Restaurant, das du kennst, wo die Kellnerin oder Kellner oder Ober- oder Bediensteten, wie auch immer man es nennen möchte, so eine Show abziehen so ein bisschen?
Ja, aber eine sehr schöne Show.
Was denn für eine Show?
Also da kommen so junge Männer, die sprechen amerikanisches Englisch und die fragen einen dann, wie es einem geht. Und das erzählt man dann in aller Ausführlichkeit, weil man ja keine Ahnung hat, dass man einfach nur sagen soll, how are you? Und dann erzählen sie die Speisekarte mit einer solchen Hingabe, dass man das Gefühl hat, sie beschreiben ein ganz wertvolles Gemälde. Also die Zutaten allein, wo die herkommen und was sie damit gemacht haben und wie lange die Tomaten auf welcher Fensterbank gelegen haben, damit sie jetzt so aromatisch sind, wie sie jetzt sind.
Auf Fensterbänken?
Auf Fensterbänken.
Ich würde jetzt sagen, dass so eine poetische Beschreibung des Essens irgendwas mit toskanischen Feldern zu tun hat. Aber auf Fensterbänken gibt's...
Auf Fensterbänken, also je nachdem, wie man das sagt und dann auch noch auf Englisch.
Ja,
das kommt,
absolut.
Das kommt sehr gut.
Ja. Was ist denn das für ein Restaurant, wenn da Leute in einem amerikanischen Englisch mit dir sprechen? Weil normalerweise, das möchte ich Ihnen als Hörerinnen und Hörer, der vielleicht nicht in Berlin lebt und auch noch keine Erfahrungen in Berlin-Mitte gemacht hat, es kann schon passieren, dass man da einen Kaffee ordern möchte in einem Coffeeshop und dass es niemanden gibt, der Deutsch spricht.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Und deswegen ist so dieses amerikanische Englisch, das kann gut sein, muss aber nicht. Kann
das,
auch sehr
genau.
unsympathisch
es
und distanziert
auch,
sein.
Genau. Nein, aber in dem Fall ist es wirklich warm.
Schön.
Genau. Genau.
Und ist das ein italienisches Restaurant?
Nee, das ist kein italienisches Restaurant. Siehst du, da hört es nämlich schon auf, das ist irgend so was Fusion-mäßiges. Also es gibt viel Fisch. Es gibt aber auch wahnsinnig viel so vegane Sachen, die dann immer zu so Geschmacksexplosionen führen. Also ich gehe sehr gerne essen und ich gehe sehr, sehr gerne essen mit meiner Freundin Martina, die sich immer so wahnsinnig freut, wenn es schmeckt.
Ja.
Und ich, wie gesagt, leidenschaftslos, mir ist das gar nicht so wichtig, aber ich freue mich so, dabei zuzusehen, wie sie da sitzt und sich freut und wie sie gar nicht mehr aufhört, sich zu freuen, als stünde man vor einem fantastischen Sonnenaufgang oder so, ne? Ganz, oder das
Gemälde.
Das erfreut mich sehr. Aber für mich ist das nicht so. Also ich merke dann schon, ach, das schmeckt jetzt irgendwie besonders und ja. Das schmeckt anders als das Käsebrot, was du vorhin gegessen hast. Aber ich bin dann, der Restaurantbesuch ist für mich wichtig, weil dann da eben meine Freunde auch sitzen und ich mit denen zusammen bin. Und dann kann man ja auch was essen. Man hatte ja den ganzen Tag noch nichts Warmes.
Ich bin mir sehr, sehr sicher, notfalls zapfst du deine überbordende Fantasie und deine Lebenserfahrung an. Also dafür würde ich jetzt schon mal blanko meine Hand ins Feuer legen, obwohl wir uns jetzt erst kennenlernen, dass dieses Gespräch interessant und inspirierend und unterhaltsam wird. Das fängt ja auch schon so an. Nichtsdestotrotz hast du hier und da schon kleine Zeichen gesetzt, dass du jetzt nicht die Wahnsinns Esserin, Genießerin bist, das wäre eher Martina, die eigentlich wie Cyrano de Bergerac mit so einem Mikro verkabelt von außen da sitzen müsse, um dir die Antworten zu geben. Aber belassen wir es mal dabei.
Genau.
Nun bist du ja jemand, der mit so feinen Sinnen dann doch ausgestattet ist. Anders könntest du die Geschichten, die du schreibst, gar nicht so ausmalen. Also das eine ist ja, wie geht man mit Sprache um? Das andere aber ist, was nimmt man wahr? Und wenn man liest, wie Menschen über deine Arbeit sprechen oder sie beurteilen, spürt man, dass da so ein ganz feines Netz ist, wo tausend Sachen drin hängen bleiben, die du wunderbar beschreiben kannst und die was mit einer Sinnlichkeit zu tun haben. Würdest du dir das auch für deinen Genusssinn, wenn man so will, wünschen?
Ja, das hast du, vielen Dank, das hast du sehr schmeichelhaft beschrieben. Ja. Ich würde mir das auch für meinen Genusssinn wünschen, aber jetzt, wenn du das so sagst, wird vielleicht auch ein Schuh draus, weil ich dachte gerade, naja, dann kann ich halt Geschichten zubereiten, aber eben keine dollen Aufläufe oder so. Aber klar, das würde ich mir schon wünschen. Ich wäre auch sehr gerne jemand, aber davon habe ich mich verabschiedet, der irgendwie als toller Gastgeber so aus dem Handgelenk irgendwelche tollen Gerichte hinzaubern kann und alle kommen und so. Das ist mir irgendwie nicht. Oh Gott, siehst du, da seufzt du gleich.
Nein, ich seufze deswegen, weil ich gerade überlegt habe, ob es zu altklug klingt, wenn ich da als jemand, der jetzt auch gar nicht so eine, ich wäre auch gern so eine Salonlöwin, so eine Vera Entwehen. Ich habe so viele Gespräche schon für Toast Hawaii geführt und man merkt, dass es manche Leute gibt, wie auch Gilmaria Kretschmer beispielsweise, da merkt man einfach, das ist, so wie manche Menschen auch automatisch gut tanzen können, gutes Rhythmusgefühl haben, ist das bei denen so, dass sie sicherlich auch durch Vorleben, durch Erziehung, durch Ausprobieren, vielleicht auch ohne Angst dann da irgendwie zu scheitern oder einen Fehler zu machen, gerne damit umgehen und es gut machen und es für sie selbstverständlich ist. Also das, was diese Leute aus der Lameng zaubern würden für 12, ach, es kommen 16, kein Problem, würde dir eine totale Angst, in dir so eine Angststarre wahrscheinlich hervorrufen.
Absolut.
Und Schweißausbrüche.
Ja. Ja, ich würde nicht aufmachen können.
Das ist auch toll. Wir sehen doch, dass du da bist. Mach auf, Mariana. Und dann sieht man, wie du so runterrutschst an der Tür und so die Hand, den Finger so voll. Und der Hund muss still sein.
Der Hund, genau, ich halte ihm so die Schnauze zu. Oh Gott. Das ist ein Albtraum. Das ist Albtraumstoff für mich.
Ja, einerseits so, das ist, es gibt diese Menschen, die das haben, diese Leichtigkeit.
Ja.
Aber ich habe es jetzt gerade vor ein paar Tagen wieder gehabt. Wenn du zum Beispiel ich habe auch bei Toast dabei schon mal drüber gesprochen, wenn du einfach Leute einlädst, eine überschaubare Gruppe und sie zum Abendbrot einlädst, ist das ein erster Schritt, um zu sehen, auch für dich als Gastgeberin, das ist total easy. Du stellst da 6 Teller hin, Butter, ein gutes Brot, 3 Sorten Käse, Gurken, jetzt macht sie sich gerade Notizen, nein, es ist ein Scherz. Tomaten und Gläser. Und da gibt's dann Wasser und Wein aus die Maus. Und Menschen sitzen 3 Stunden zusammen und erzählen sich Sachen und erwarten doch auch gar kein Coq au Vin.
Ja, ach, du meinst wirklich, man kann auch, guck mal, das eröffnet mir jetzt eine neue Welt. Du meinst, man kann zum Abendbrot, natürlich, zum klassischen Abendbrot einladen.
Absolut.
Aber man selbst wird doch dann immer zu Coq au Vin eingeladen.
In deinen dann, Kreisen offenbar jetzt muss, schon.
Ja, oder jedenfalls irgendwas, was wenigstens 1,5 Stunden Zubereitung gekostet
ja,
hat.
Ja, aber diese Gastgeber unterscheiden sich in die, die es aus der Lameng machen und denen um 17 Uhr einfällt, dass sie 35 Leute eingeladen haben und dann sagen sie, ups, okay, mache ich, kein Problem.
Ja.
Und die anderen, die bereits seit 1,5 Wochen einkaufen, Strichlisten abhaken und denken, oh, in 1,5 Wochen kommen Gäste, die sich völlig grundlos, völlig verrückt machen.
Das ist meine Mutter zum Beispiel.
Interessant. Ja, dann stelle uns deine Mutter vor.
Meine Mutter ist, da warte ich schon die ganze Zeit drauf, dass ich die Schuld, dass ich nicht kochen kann, die kann ich nämlich wunderbar auf meine Mutter schieben.
Gut,
auch mit 51 noch. Meine Mutter ist es schuld.
Und sie ist Psychologin, muss man dazu sagen.
Genau. Sehenden Auges hat sie mich verdorben.
Dann gehen wir doch mal in meine deine Mutter, Kindheit. Vielleicht habe ich bei der Gelegenheit die Chance, gleich beide Eltern kennenzulernen.
Ja.
Denn auch dein Vater ist oder war Psychologe. Beide leben noch?
Beide leben noch, genau.
Beide leben noch. Du bist in Köln zur Welt gekommen.
Ja.
Und als du zur Welt kamst, haben deine Eltern oder hat dein Vater da schon als, ich glaube, Gefängnispsychologe oder Psychiater gearbeitet?
Genau, da hat er als Gefängnispsychologe gearbeitet. Genau, und später wurde er dann Psychoanalytiker.
Denn das ist, ich weiß nicht mehr genau, ich hatte 2 Gäste, glaube ich, schon als Interviewpartner, deren Eltern ähnliche Berufe hatten und die haben dann auch immer auf dem Klinikgelände gelebt. Deswegen frage ich so.
Ja.
Ist das bei euch auch so gewesen?
Nee, das war nicht so. Mein Vater war in der JVA Siegburg und da fuhr er dann immer von Köln aus hin.
Okay.
Und ja, betreute da die Insassen.
Und habt ihr in einem Häuschen gewohnt oder in einer Wohnung?
In einem Haus, würde ich sagen, in einem ziemlich großen Haus, was meine Urgroßeltern mütterlicherseits gebaut hatten. Es ist so ein richtig alter Kahn von 1901. Und dementsprechend, genau, das ist nämlich nett, wenn ich da ganz kurz eine kleine Schleife machen kann. In dem Haus wohnte Frau Riech und die war, als ich Kind war, auch schon gefühlte 100, aber wahrscheinlich erst so 70. Und die war vorher, bevor wir da einzogen, war die da angestellt, so als Haushälterin.
Mhm.
Und die war, wie gesagt, schon sehr alt und trotzdem machte sie immer noch den Garten und turnte hoch an den Wänden herum und wischte alles. Und meine Mutter sagte immer, Sie müssen das wirklich nicht mehr machen, Frau Riech, bitte tun Sie es nicht. Und sie sagte dann immer, Frau Leki, wenn ich nicht arbeiten kann, dann muss ich sterben. Und guckte dann immer so ganz, also sehr innig. Und so ließ man sie dann gewähren und es war auch so, als sie nicht mehr arbeiten konnte, war es dann auch vorbei. Und die kochte. Das war die einzige im Haus und in meiner Familie, die kochen konnte. Und die kochte auch richtig so, also die kochte dann so Hühnerfrikassee, Königsberger Klopse, Rouladen und sowas. Und so war es so, alle 2 Wochen, wenn sie kochte für unsere Familie, das war dann immer ein Festmahl. Und das war auch die einzige Gelegenheit, wo wir dann auch alle zusammen gegessen haben. Das haben wir nämlich sonst nicht gemacht.
Wenn sie kochte und sie kochte...
Wie? Also für meinen Vater, meine Mutter, mich und meinen Bruder.
Aha, dein Bruder ist älter oder jünger als du?
4 Jahre jünger.
4 Jahre jünger. An den Wochenenden habt ihr demnach nicht zusammengesessen und gegessen und gekocht. Da war Frau Riech bestimmt nicht da.
Die hat da gewohnt. Die hat im
Haus
gewohnt.
Aber sie hat nicht bei euch gearbeitet am Wochenende?
Nein, sie hat ja sowieso nicht. Also, ne?
Ja, ja. War, ja, genau.
Genau, okay. Das weiß ich gar nicht mehr. Doch, ich glaube manchmal auch. Also, da war Wochenende so ein bisschen, weiß ich nicht mehr, wie das da war, aber so alle 2 Wochen machte sie das.
Und hat sie auch Kuchen gebacken?
In riesigen Portionen. Nee, Kuchen nicht. Kuchen konnte meine Mutter ein gutes Rezept. Und den hat sie dann immer, den gibt's immer noch.
Was ist das für ein Kuchen?
Das ist ein Käsekuchen ohne Boden, der mit Rosine und ohne Rosine serviert wird.
Mit Mandarinchen oder ohne?
Nee, nur mit ewig viel Quark.
Quark, ja.
Wahnsinnig und viel Quark
Grieß
und so
vielleicht.
Puddingpulver und
ja,
Grieß und so. Das ist auch
sehr lecker.
Sehr lecker,
wollte ich
gerade
sagen.
Ich esse ihn aber schon jetzt seit 45. Ich kann nicht mehr, Bettine.
Hast du denn mal was entgegengesetzt? Einen Kuchen? Hast du mal einen Kuchen gebacken? Guck mich mal an.
Kuchen ist okay. Kuchen kann ich okay. Ich kann eher so Süßspeise, aber auch wirklich nur okay, also so, dass man es essen kann. Ne, ich kann.
Bist du zu kritisch?
Nee.
Oder hast du Rückmeldungen bekommen, die dazu führen, dass du das so klein machst?
Nee, das ist nicht klein. Das ist wirklich so. Also es gibt auch Situationen, wo ich mich eher kleiner mache. Aber dieses ist tatsächlich der realistische Blick. Also ich kann einen ordentlichen Apfelkuchen machen. Ich kann auch diesen besagten Käsekuchen ganz gut. Und dann gibt es viel, was mir misslingt und dann als Backstein aus dem Ofen rauskommt.
Also zurück zu den Anfängen. Es gibt dieses Haus. Deine beiden Eltern sind berufstätig. Aber wahrscheinlich werdet ihr zusammen Abendbrot gegessen haben. Da ist es wieder. Oder häufig auch nicht?
Nee, auch nicht. Also wenn, dann bestimmt ein paar Mal, an die ich mich nicht erinnern kann. Aber Usus war das nicht. Also meistens waren, also wenn wir aus der Schule kamen, nahm sich jeder was.
Was heißt das? Was nimmt man sich denn dann? Die Reste vom Vortag von Frau Riech oder hat man sich ein Brot geschmiert?
Nee, man schmiert sich ein Brot. Man schmiert sich ein Brot.
Und was, erinnerst du das noch? Das war, habt ihr Toastbrot bekommen oder war das so ein Schwarzbrot oder Graubrot? Generation Graubrot?
Also bei uns gab es leider immer so gesundes Brot, was ich als Kind immer doof fand, weil es bei meinen Freundinnen, wo die Mütter dann auch richtig Abendbrot, ne? Also da gab's, ich hatte so eine Freundin, die...
Wie hieß die?
Christina. Und Christina hatte eine Mutter, die kochte... Also sie sah blendend aus und kochte blendend und alles war irgendwie blendend. Und sie hatte außerdem noch so einen Vater mit so ganz normalen Arbeitszeiten. Der kam dann im Anzug um 17 Uhr nach Hause, tollte ein bisschen mit dem Hund und mit uns herum, um sich dann ans Klavier zu setzen, an den Flügel, Entschuldigung. Und sie bereitete in der Küche lauter Köstlichkeiten zu. Und dann, also wenn man bei Christina übernachtete, war das immer, ich kam mir immer vor, wie als käme ich von einem anderen Planeten. Und da kriegte man, deswegen fällt mir das jetzt bei dem Brot ein, wenn ich da übernachtete, dann kriegte ich so richtig toll, also so gut aussehendes Graubrot mit verdammtem echten Nutella und das auch noch in Alufolie eingepackt. Also ist
als Schulbrot.
Als Schulbrot. Das? Und so, das war meine Vorstellung des idealen Schulbrots.
Ja, natürlich.
Während bei uns gesundes Brot, dann Nusspli, ich weiß nicht,
so ob du den... So Reformhausbrot oder worüber reden wir? Ja, Reformhausbrot. So ein Leinsamenbrot.
Ja, so. Irgendwie was ganz Finsteres. Ja. Und dann so mit diesem Ersatz-Nutella, Nusspli. Und in so Papier eingewickelt, wo dann die Butter raussuppte und so. Es war nicht schön. Mhm.
Ich glaube, das Schreiben ist für dich eine Kompensation.
Oder ich habe es echt nicht leicht gehabt.
Nein, aber ich finde das so toll. Ich wüsste zu gern, was aus Christina geworden ist. Ob die so eine Tradwife geworden ist. Ist ja gerade der totale Trend, dass Frauen, ich weiß nicht, bist du bei Instagram? Nee. Aber hast du davon gehört, dass es diese Frauen gibt, die sich so inszenieren seit einiger Zeit. Auch gerade sehr, 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 sehr junge Frauen, die sich dabei filmen, wie sie irgendeinen blöden Truthahn vorbereiten und sich wirklich im Grunde inszenieren wie in so einer Persiflage eines 50er-Jahre-Werbespots, wo Frauen in Petticoats gestärkt zur Tür, auf Zehenspitzen zur Tür tanzen und den Ehemann erwarten, um ihm dann irgendwie so einen Braten unter die Nase zu halten, die das aber ernst meinen.
Ja,
ne? Und die dann auch sagen, und ich finde auch, jede Frau sollte sich ihren eigenen Lebensentwurf machen, nur das als Erfüllung und Selbstwahrnehmung. Also Girls, wenn ihr das auch machen wollt, macht, dann lernt ihr wenigstens kochen. Aber setzt nicht alles auf diese Karte, weil über kurz oder lang könnte es sein, dass euer Typ mal nicht zur Tür reinkommt und dann muss es noch irgendwas anderes geben, was für euch wichtig ist im Leben und nicht nur irgendwie ein toller Braten, den wir nicht hinkriegen würden.
Den wir nicht
hinkriegen würden.
Genau.
Ja.
Also wir könnten nichts anderes. Ich könnte nichts anderes.
Wir müssen durch Inhalt trumpfen.
Ja, genau. Wir müssen durch.
Charme und Humor, so ein Kram, weißt du, sowas. Mensch, mach doch mal ein Cockover. Mensch, sei doch mal still. Nee, hör mal zu, was ich dir für eine schöne Geschichte gerade erzähle.
Genau.
Ja, willst du nicht mal ein Rezeptbuch schreiben, Mariana?
Ja, ein Rezeptbuch mit so schönen Fotos. Genau, mit so Gebäck, so was Liebliches vielleicht.
Deine Fingerspitzen fliegen dabei wie kleine Schmetterlinge.
Ja, genau. Ich wollte mich schon für das Cover zurecht machen jetzt.
Wie kamen wir denn da drauf? Ach ja, genau. Christina, oder sie ist so eine, sie führt irgend so eine feministische Untergrundgruppe an. Ja, das fände ich natürlich auch.
Ich habe auch lange nichts mehr von ihr gehört. Das wird es wahrscheinlich sein.
Ja.
Aber das fand ich super, weil das bei uns eben doch sehr anders war. Mein Vater, der kam sehr spät immer, also die Praxis war bei uns im Haus, aber der kam immer sehr spät nach oben, also dann war Abendessen auch schon meistens gelaufen, beziehungsweise er hatte auch keine Lust mehr, mit irgendjemandem zu reden, nachdem der hatte dann so 9, 10 Patienten am Tag. und kam dann da irgendwie rauf und sah auch schon so aus, wie einmal gegessen und wieder ausgespuckt. Es war ein bisschen anstrengend auch, der Job, glaube ich. Und der machte eben, wenn er nicht da unten saß und Analytiker war, dann machte er eben Sport, so als Ausgleich. Also es musste dann noch am selben Abend immer lange, lange Waldläufe mussten unternommen werden, damit er irgendwie wieder, also mein Vater war so ein bisschen raus aus dem Ganzen. Und dann waren wir da zu dritt, aber vielleicht auch manchmal nur zu zweit, ich weiß es gar nicht.
Dein Bruder und du.
Meine Mutter und ich oder mein Bruder und meine Mutter und ich bei Christina oder so. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal wirklich so am Tisch gesessen hätten. Und ich weiß noch, vor ein paar Jahren hat meine Mutter, da waren wir im Urlaub und dann hat sie, das fand ich ganz rührend, dann hat sie gesagt, dass es ihr so leid tut, dass sie nicht gut gekocht hat und dass sie uns nichts mitgegeben hat, was so Kochsachen angeht, was mir völlig, es ist mir völlig egal. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie nicht gut kocht. Sie hat halt erschreckend fantasielos gekocht, aber sie hat uns gut ernährt. Und von diesen etwas mäßigen Gerichten wurde uns halt dann auch nichts weitergegeben, was aber auch nicht so schlimm war, fand Nein. ich. Aber für sie war das irgendwie was, das hatte sie so mit sich rumgeschleppt.
Ist ja auch die Generation, ja. wo gar nicht groß diskutiert wurde, ob die nun, es war ganz klar, dass die Mütter für die Versorgung der Familie zuständig sind, was ja, müssen wir uns nichts vormachen, immer noch in den meisten Fällen so ist.
Ja. Ne?
Also, und es gibt auch sehr viele Frauen, die das gern machen. Ich denke, ideal ist es, wenn man sich da irgendwie abspricht, wenn man nicht automatisch davon ausgeht, dass es die Frauen sind, die es machen, weil viele Mütter eben auch keinen Bock haben zu kochen, ne? Und das auch nie hatten.
Ja.
Du hast gesagt, es gab fantasielose Gerichte. Was gehörte denn dazu?
Also es gab zum Beispiel Hackfleisch mit geriebenen Möhrchen.
Das ist doch...
Hackfleisch mit Kartoffelbrei. Es gab Kartoffelbrei mit Fischstäbchen.
Naja.
Und es gab Schlemmerfilet, falls ihr das was sagt.
Ja, natürlich. À la Bordelaise.
Ja, genau. Köstlich. Ne? Und dann Dani plus Sahne hinterher.
Oh, Schoko oder Kaffee? Oder Vanille?
Du, diese Auswahl hatten wir überhaupt nicht. Wir hatten, es gab also doch Schoko. Nur Schoko und Sahne.
Ja, also ich bin 5 oder 6, vielleicht entscheidende Jahre älter als du. Weil Dani plus Sahne gab es lange auch als Mokka oder Kaffee hieß das dann.
Ach, guck.
Und diese Kombi habe ich immer geliebt. Also so dieser, obwohl ich nie Kaffee getrunken habe früher. Also ich habe lange gebraucht, bis ich Kaffee mochte, weil man zu bitter war. Aber dieser Mokka mit Sahne, dieses weiche im Mund, das war toll.
Ja, ich kriege schon ein bisschen Speichelfluss jetzt, wo du
das... Ja, jetzt nicht übertreiben, bitte. Ja. So, und wenn ich jetzt... deine Eltern besuchen würde.
Ja.
Ich würde sie kennenlernen in einem Restaurant. Wir würden uns verstehen und sie würden mich einladen. Sie würden mich nicht einladen, weil sie würden dann sagen, lassen Sie uns essen gehen, oder? Ja.
Wer weiß. Also ich sag dir kurz, wie die Familienverhältnisse sind mittlerweile. Meine Eltern, das muss ich immer dazu sagen, die sind nach wie vor ein Paar, aber mein Vater lebt seit über 25 Jahren in Marokko und meine Mutter lebt weiter in diesem Haus.
Interessant.
Und das ist eine super Lösung, denn man sieht sich selten, aber wenn man sich sieht, dann findet man sich richtig toll.
Gut.
Und dann geht man essen. Es ist aber so, dass seit mein Vater da nicht mehr lebt, also nicht mehr dauerhaft lebt, hat meine Mutter, mein Vater ist nicht so ein geselliger Typ gewesen. Meine Mutter aber schon und die hatte das so etwas abgelegt. Und seit mein Vater da nicht mehr lebt, hat meine Mutter plötzlich Freundinnen und alte Freundinnen wiedergefunden.
Nein, ist ja so.
Und jetzt hat sie sowas, was so Frauen in dem Alter glücklicherweise ja manchmal haben, hat sie einen Lesekreis. Und beim Lesekreis ist es so, dass rundum trifft man sich jeweils bei dem einen oder der anderen und jeweils einer kocht dann. Und meine Mutter hatte am Anfang, fand das fürchterlich und jetzt hat die sich richtig so ein paar Signature-Dishes raufgeschafft. Deswegen, wenn du meine Eltern zusammentreffen würdest, würde wahrscheinlich meine Mutter sagen, ja, kommen Sie doch gerne vorbei und ich mache mein berühmtes Forellenmus mit Schnick und Schnack. Und mein Vater würde sagen, ja, mir würde also auch Essen gehen reichen. So wäre es wahrscheinlich.
Ja, aber immerhin.
Ja.
Immerhin. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich da zu weit vorpresche. Bitte sag mir das, ich will, wenn das zu privat ist. Aber besuchst du deinen Vater regelmäßig in Marokko? Denn das Essen in Marokko ist natürlich ein komplett anderes.
Ja, das stimmt. Ich habe ihn da nicht so häufig besucht. Er kommt eher dann her, also er kommt auch wirklich regelmäßig her. die wenigen Male, die ich ihn da besucht habe, da klar wurde dann auch immer essen gegangen, weil mein Vater nur wirklich, also der kann wirklich spektakulär nichts. Der hat andere Qualitäten. Und dann wird essen gegangen, klar. Und dann gibt's ja diese Tagine so mit Hähnchen und Pflaumen und es ist fantastisch.
Das magst du, du öffnest dich dem auch, ja? Du bist also auch keine heikle Esserin.
Überhaupt nicht. Ich esse bis auf Bananenchips und Lamm. Bananenchips und Lamm. Ah. Das geht nicht. Ansonsten esse ich alles. Und ich esse auch wirklich sehr gerne. Und ich bin immer voller Dankbarkeit, wenn mir jemand was kocht.
Lamm nicht, weil die so niedlich sind, so kleine Schafbabys? Oder nee, weil du den Geschmack nicht magst?
Nee, der Geschmack ist, also nicht mögen ist zu wenig gesagt. Dieser Geschmack, ich weiß nicht, der fährt in mich rein und wirkt mich. Es geht nicht. Ich kann schon nicht mal riechen.
Ich verstehe. Gut, also du hast dann, als die Schule fertig war, du hast dein Abitur gemacht und dann hast du eine Buchhandelslehre begonnen.
Genau.
Bist aber interessanterweise nicht ausgezogen.
Nee, ich bin nicht ausgezogen, weil in diesem Haus so eine, nicht nur deswegen, ich hatte auch eine starke Bindung, so ich wollte gar nicht raus. Und es gab aber so eine kleine Einzimmerwohnung in diesem Haus, die war frei.
Okay.
Und da habe ich dann die Buchhandelslehre über gewohnt sozusagen.
Hast dich aber nicht selbst versorgt in der Zeit, sondern warst nach wie vor angedockt, wenn man so will.
Ja.
Du hast dann, glaube ich, jetzt weiß ich nicht, ob du zwei Studiengänge, glaube ich, begonnen und auch nicht beendet hast. Das sage ich jetzt aber nur, weil ich das, also ich finde, das ist eine Orientierungsphase, die mir einleuchtet. Ja, ich weiß, das klingt ein bisschen so, als würde ich es beschönigen. Mir leuchtet viel eher ein, dass man mit etwas anfängt und es dann abbricht, um was anderes auszuprobieren. Denn wenn du als Mensch losläufst im Leben, also mir ging es, ich kann mich damit total identifizieren. Ich wusste ganz lange nicht, was ich denn eigentlich machen soll, machen will. Denn das ist ja, es geht ja nicht nur darum, etwas zu finden, das irgendwie hinhaut, sondern sich schon zu vergegenwärtigen, das sollte im Idealfall mir auch eine Art von Befriedigung geben. Ja, es muss mir nicht immer Spaß machen, aber ich muss zumindest einen Sinn dahinter auch spüren, ne, damit ich immer wieder motiviert bin. Ja. So reflektiert geht man natürlich als junger Mensch da nicht ran, aber man spürt schon irgendwie, wenn einem eine Sache keinen Spaß macht. Und insofern finde ich das sehr vernünftig. Und heute wird es ja übersetzt mit verschiedene Praktika machen oder so, ne, bevor man sich festlegt.
Ja, genau.
Wo bist du denn, als du studiert hast, hast du da die Stadt verlassen?
Ja, da habe ich die Stadt verlassen und bin nach Tübingen gegangen, um da Germanistik zu studieren, was auch noch nicht das Richtige war, aber das war so am nächsten dran am Schreiben, habe ich gedacht. Mhm. Oder ich dachte, da kann man dann nebenher schreiben, was sich dann auch als richtig herausgestellt hat. Ich habe nur nicht wirklich Germanistik studiert, aber da war ich, genau. Und da habe ich mich dann ernährt von Mensa und von so diesem eingeklumpten, tiefgefrorenen Chop Suey aus so einer Packung. Und da stand ich dann und habe dann da immer so im Rhythmus des Liedes, was ich gerade gehört habe, mit dem Kochlöffel auf diesen verheißten Klumpen, genau, bis das dann... Gott, das klingt so trist. Mein Leben war trotzdem schön.
Nein, ich stelle mir vor, wie du in Tübingen in einer Einzimmer-Studentenwohnung stehst, Musik hörst und überlegst, ja, irgendwie so Percussion, das hat ja auch schon was. Das hat noch eine Ebene mehr.
Man
muss ja bestimmt 2-3 Stunden da stehen, bis das dann aufgetaucht ist.
Bis das mal, je nachdem, wie hart der Schlag ist hier.
Wie lange ist es her, dass du dein Eisfach abgetaut hast? Ah, du bist umgezogen.
Ich gerade gedacht. Ja, ich bin umgezogen. Also noch ist noch nichts. Da bin ich jetzt 3 Monate. Das sieht noch ganz gut aus.
Sieht noch gut aus. Das heißt, es gab auch einen neuen Kühlschrank?
Gab auch einen neuen Kühlschrank,
Das ist immer gut.
Es ist so schön, ja.
Gibt es noch andere Features, die dir wichtig waren in dieser neuen Wohnung, in dieser neuen Küche dann auch?
Eine Spülmaschine. Die erste Hattest Spülmaschine. Du vorher nicht? Nee, ich bin die einzige auf der Welt auch wohl, habe ich das Gefühl, die keine hatte. Ja. Und deswegen habe ich jetzt so spät im Leben diese kindliche Freude an dieser Spülmaschine. Ich freue mich jeden Tag daran, an diesem Aus- und Einräumen und dass wirklich alles dann auch sauber ist. Ich habe immer eigentlich auch ganz gerne mit der Hand gespült.
Hast du ein System, wie du sie einräumst?
Da übe ich noch ein bisschen. Aber ich habe da auch Hilfe.
Es gibt andere Menschen in deinem Haushalt. Ja, du lebst mit, also dein Sohn lebt noch zu Hause und es gibt
und
einen Mann.
Genau,
ein Lebensgefährte.
Der Mann kennt sich mit Spülmaschinen auch gut aus Und der räumt dann um, wenn ich es nicht richtig gemacht habe.
Ach, er ist derjenige.
Ja, ja, genau.
Ja, ja gut, da stehst du wahrscheinlich momentan noch schulterzuckend daneben und sagst,
interessiert
ja, ist mir
daneben stehe, also und denk, ach Gott, ja, was alles gibt auf Gottes schöner Welt, denke ich, so kann man es auch machen.
Gibt es besondere Gläser und besonderes Geschirr, das du weiterhin mit der Hand abwäschst und abtrocknest?
Ja, ich habe für gut, gut gibt's ja nur leider nicht, aber ich habe für, sollte es mal dazu kommen, für gut von meiner Oma so ein Meißner Porzellan-Dings geerbt.
Wie sieht das aus?
Es ist wahnsinnig kitschig und wunderschön. Also es ist so mit so lila, fast schon pink, sehr ungewöhnlich für die Zeit, so ornamentig und dann noch so mit Goldrand. Das ist sehr schön. Das habe ich für Kaffee, also so Kaffeeservice und für so flache und also, ne, für Abendessen. Das spüle ich mit der Hand.
Aber es wird nicht häufig benutzt.
Es wird nicht häufig benutzt, nee.
Werbung.
Ich habe neulich an dieser Stelle von einer Frau erzählt, die sich und ihre Kolleginnen im Büro so wahnsinnig gemacht hat wegen der gefriergetrockneten Erdbeerscheiben von DM Bio. Erinnern Sie sich? Die zahllose Leute begeistert hat durch den simplen Vorschlag, diese Erdbeeren in ihre Joghurts und Bowls zu rühren. Und nun sind da alle ganz gaga vor Glück. Einige werden das wissen. Genau genommen sind ja Erdbeeren gar keine Beeren. Sie gelten botanisch gesehen als Nüsse, als Sammelnussfrucht, um genau zu sein. Es wird noch verrückter. Das leckere Rote, der sogenannte Fruchtkörper, ist eine Scheinfrucht. Ich denke mir das nicht aus. Ach, es ist verwirrend. Hin und wieder lasse ich die Himbeeren und die Erdbeeren ja in der Rubrik entweder oder gegeneinander antreten. Wie würden Sie sich entscheiden? Ich wende mich heute jedenfalls den Himbeeren zu. Und das hat mit einem Produkt zu tun, das ich im DM-Bio-Sortiment gerade erst entdeckt habe. Und ich kann nur sagen, Chapeau, Hut ab, das ist groß. Ich empfehle aus vollem Herzen und mit ganzer Kraft das Cashew-Mousse-Himbeere. Mein lieber Scholli, ist das lecker. Wer, liebes DM-Bio-Team, ist nur auf diese tolle Idee gekommen? Es besteht zu 90% aus Cashewkernen. Die restlichen 10% setzen sich aus Dattelpulver und gefriergetrockneten Himbeeren zusammen. Selbstverständlich aus biologischer Landwirtschaft. Oh, was für eine traumhafte Kombination. Rein optisch erinnert das Cashew-Mousse-Himbeere ein bisschen an die ebenfalls empfehlenswerte Rote-Bete-Streichcreme mit Meerrettich, die ich Ihnen gerne nochmal gesondert ans Herz legen möchte. Schmeckt aber natürlich auch völlig anders. Also, eines meiner neuen Lieblingsprodukte und glücklicherweise fest im Sortiment das Cashew-Mousse-Himbeere von DM Bio. Lecker. Und jetzt zurück zum Gespräch. Wie ist denn deine oder eure Küche jetzt? Also wenn man reinkommt, ist sie, wenn man in die Wohnung kommt, ist sie gleich am Anfang oder ist sie am Ende?
Also diese Küche ist so eine, ich glaube, das ist jetzt keine High-End-Küche, aber sie ist sehr vornehm und sie ist im Grunde viel zu vornehm für, ich kenne das so
das
nicht.
Denn? Was meinst du denn mit vornehm?
Na, sie ist so, ich sag mal wie meine Küche vorher bis gerade. Da stand das Küchenbuffet von meiner Großmutter, stand da drin.
So ein Holzklotz.
So ein Holzklotz, genau. Und dann stand da ein Herd, so ein alter Gasherd, daneben der ausrangierte Schreibtisch meines Sohnes und ein Hocker davor. Und einen Kühlschrank. Und das war alles, und dazwischen gab es überall Ritzen, wo alles reinfallen konnte. Und alles war auch ganz abgeschrabbelt und der Boden wälte sich auch schon so ein bisschen. Also es war alles oll.
Und so ein Römertopf, in dem so Utensilien standen.
Ja, ja,
also
genau.
So ein Kochlöffel,
ja,
und
ja,
sowas.
Genau, genau. Und so eine Spüle, da musste man, die musste man so angucken und dann fing die auch schon an zu zittern. Also die war auch nicht so richtig gut, die stand nicht gut da. Und jetzt in dieser, wir haben da auch 20 Jahre gewohnt und wir haben es nie wirklich renoviert, also jedenfalls nicht diese Küche. Und jetzt ist das so eine Küche mit so strahlend weißen Einbauschränken bis unter die Decke und ein, was wirklich spektakulär ist, ein Ofen auf Augenhöhe. Ja. Also wir gucken uns so in die Augen, dann ist, weiß ich immer noch nicht genau, wo eigentlich der Kühlschrank ist, weil alles so perfekt verkleidet ist, dass man immer dahin geht, wo es irgendwie brummt, so ein bisschen.
Die neuen brummen ja kaum noch. Ja,
das kommt, das ja kommt noch dazu, er ist sehr schweigsam.
Und habt ihr diese,
Ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß, was du sagst.
Touch, Open, ich weiß es gerade nicht, wie es heißt, Easy Schnittstab. Wenn man sich irgendwo anlehnt, kommt einem alles gleich, geht alles gleich auf.
Es geht gleich auf, aber es geht dann auch sehr leise wieder zu.
Gut.
Ne, das macht es auch.
Aber du weißt noch nicht, wo alles ist.
Ich weiß noch nicht, wo alles ist. Ich weiß allerdings, weil es nicht zu übersehen ist, wo das Waschbecken ist, das unfassbar groß ist. Es ist wie so eine Babybadewanne eigentlich eher. Also ich weiß gar nicht, warum man, wenn man Geschirrspüler hat, so ein riesiges, aber egal, also das war nicht meine Idee. Das ist eine Mietwohnung.
Hast du da schon gekocht in dieser Küche?
Ja, ich habe da auch schon gekocht. Es ist lustig, weil man so viel Platz da hat. Also die Küche ist etwas schlauchartig und dann läuft man halt immer so hin und her, bisschen wie, als wäre man versehentlich auf die Autobahn geraten. Aber es ist, man gewöhnt sich so aneinander. Eine Küche ist ja wirklich was, wo man sich gegenseitig gewöhnen muss.
Habt ihr denn da auch einen Esstisch?
In dieser
Küche ist das so eine offene? Nee,
das ist, also die Küche ist so ein Schlauch und die geht dann über in ein großes Wohnzimmer und Esszimmer. Also man ist nicht in der Küche, das ist wirklich eher wie so ein Flur, also ein schöner Flur. Mhm. Und dann kommt man da so in das Esszimmer rein.
Beginnst du deine Tage ritualisiert, wenn man so will? Also würdest du sagen, es ist ja bei Leuten, die schreiben, häufig so, dass man sich dann auch eine Zeit setzen muss und jetzt nicht darauf wartet, dass einen die Muse küsst, so, sondern dass da auch viel Selbstdisziplin und Struktur dabei ist.
Ja.
Also wie beginnst du Tage?
Tatsächlich immer gleich. Also das ist ritualisiert. Manchmal kommt mir das Wochenende dazwischen, dann geht das leider nicht. Aber ich halte es am liebsten so, dass ich stehe auf morgens und dann mache ich mir, jetzt nämlich wieder Essen, dann mache ich mir als erstes die sogenannte Speise. Die Speise ist etwas, was mein Bruder angeschleppt hat. Mein Bruder, der ernährt sich sehr gesund. Den interessiert das auch richtig und der weiß ganz viel. Und der hat die Speise mir gezeigt, wie das geht. Die Speise ist, es klingt wirklich nicht lecker, aber irgendwann, glaube ich, wird man so süß, also ich jedenfalls, mir geht's schlecht, wenn ich das nicht essen kann. Man nimmt 2 Löffel Quark, also so ordentlich fettigen Quark auf und dann reibt man einen Apfel rein und dann macht man 1 Löffel Honig rein und dann macht man 1 Löffel Leinöl noch dazu. Und das verrührt man. Und es ist nach 3-mal Essen so köstlich, dass man es nicht mehr missen möchte.
Interessant.
Das nehme ich zu mir, zusammen mit einer großen Tasse Kaffee. Und dann muss ich als erstes und sofort mit dem Hund rausgehen. Also ich kann nicht, ich muss mich erstmal auslaufen. Also der Hund braucht Auslauf, aber ich auch dann. Und erst dann kann ich an den Schreibtisch gehen.
Ist dein Sohn zu alt, um mit dir morgens zu frühstücken?
Mein Sohn will nicht frühstücken. Der will nicht.
Der hat keinen Appetit.
Nee, einfach. Der trinkt auch morgens nichts. Ich verstehe das nicht. Aber also ich habe diverse Gespräche geführt und es jetzt aufgegeben. Und jetzt geht der einfach so und kauft sich dann einen Kakao, glaube ich, unterwegs oder so.
Wie spät ist es, wenn du dann mit der Speise im Magen am Tisch sitzt?
So 11:30.
11:30.
Dann sitze ich am Tisch und dann
schreibst du wie lange?
Verfalle ich in dumpfes Brüten.
Ja, gut. Ne? Gut, aber das kennt man von Autorinnen und Autoren.
Ja, ich kann ja nicht sagen, wie lange ich dann schreibe. Also ich bin in Schreibtischnähe so bis 17, 18 Uhr, aber das ist dann wirklich so, ich stehe auch viel auf.
Knurrt dein Magen dann irgendwann?
Der knurrt dann auch, genau. Und ich kann auch einfach nicht lange sitzen bleiben, sondern ich kann am Schreibtisch tatsächlich nur schreiben, wenn ich mir was überlegen muss. Dann laufe ich in meinem Küchenflur hin und her oder so. Also ich sitze die wenigste Zeit eigentlich, wenn ich arbeite.
Gut, jetzt gerade sitzt du und unter deinem Sitz ist ein Topf. Würdest du den bitte hervorholen?
Ein Topf?
Oh ja, Gott, am besten
die ganze
mit dem
Zeit
rechten.
Auf einem Topf?
Ja, das ist, ja.
Was
naja.
Ist das? Was ist das denn?
Zieh mal den ersten Begriff bitte.
Plastiktüten. Ein ewiges Thema. Die Plastiktüte. Fluch oder Segen? Also ich, wie jeder, bemühe ich mich natürlich um weniger Plastiktüte und 1, 2 bis so 10 hat man ja dann aber im Haus und manchmal versuche ich die dann zu falten. Und in der Mitte dieser Aktion denke ich dann, damit muss ich jetzt wieder aufhören, sonst werde ich sehr, sehr traurig.
Warum denn traurig?
Und dann, na, so gefaltete Plastiktüten, mir kommen unangenehme Gedanken dann. Also als nächstes kommt dann Unterhosenbügeln oder sowas. Da denke ich dann, ach, jetzt doch lieber wieder zusammenknüllen, in die größte Tüte rein und doch nochmal was Interessanteres vielleicht machen. Das ist das, was mir zur Plastiktüte, das hätte ich jetzt überhaupt nicht erzählt, wenn da jetzt nicht Plastiktüte gestanden hätte.
Ja, natürlich nicht. Der Einzelhandel hat ja reagiert. Es gibt nicht mehr so viele Plastiktüten oder man muss sie teuer bezahlen und das sind dann so welche, die man 200 Jahre benutzen kann und sollte. Wenn man dann da steht und sich ärgert, dass man doch mehr eingekauft hat, als man wollte oder eben so spontan und nichts dabei hat, kann man ja auch so eine Stofftasche kaufen.
Ja.
Von diesen Stofftaschen haben wir alle auch inzwischen, würde ich sagen, einige. Du auch?
Ja.
Hast du eine Lieblingsstofftasche?
Ja, und das ist nämlich eine, die den Riesenvorteil hat, im Gegensatz zu allen anderen Stofftaschen, dass man die so sich so quer über, weißt du?
Also Crossbody.
Crossbody, genau. Weil ich finde das sehr schwierig, so mit so, wenn die Henkel so kurz sind und man die dann so mit hochgezogenen Schultern, ich finde besser, ich kann auch mehr tragen, wenn ich es so schräg um den Leib tragen kann.
Das ist mir neu, so eine Stofftasche, die man, also toll, ich liebe das als Ledertaschen, weil ich das auch sowieso gut finde, oder meinetwegen Kunstleder, ganz egal, aber das ist die Art, wie du sagst, dass man nicht so doof rumläuft, dann mit so unecht hochgezogenen Schultern, was mit Sicherheit nicht gesund ist und sich auch unangenehm anfühlt.
Genau.
Ziehst du noch einen Begriff, bitte?
Ja. Servietten.
Hattet ihr mal Stoffservietten mit einem Monogramm drauf?
Meine Oma hatte die. Meine Oma hatte Stoffservietten mit Monogramm und so einem silbernen Serviettenring auch. Die waren natürlich sehr schön. Ja, und die fanden dann aber nicht mehr so viel Einsatz später. Also als ich Kind war, gab es eigentlich nie Servietten. Mein Lebensgefährte hat Servietten zurück in mein Leben gebracht. Also so Stoffservietten allerdings sind da wichtig.
Die er auch selbst
wäscht? Nicht Stoff, so Papier. Entschuldigung,
ach so, okay.
Papierservietten.
Ja.
Genau.
Okay. Ja. Ich hatte auch immer wahnsinnigen Respekt vor Stoffservietten. Ne? Das sind, das sind ja dann auch keine dunklen, sondern dann sind die auch noch strahlend weiß.
Ja.
Sie sind im Grunde, stehen sie schon mit verschränkten Armen dir gegenüber und sagen, na?
Genau.
Was kommt jetzt? Was drückst du in mich rein?
Was drückst du und wie kriegst du es wieder raus?
Das geht nach nie wieder aus mir raus.
Ja, nachdem da irgendwie so ein schnauzbärtiger Verwandter seine Bratensoße dran abgewischt hat.
Rotwein, Bratensoße,
genau.
Viel Fett,
genau.
All das.
Wie geht es wieder raus? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht. Einweichen und dann mit Natron wahrscheinlich.
Ja.
Richtig.
Ich habe versucht, die mal so als Taschentücher umzufunktionieren, aber das ist auch auf Dauer nicht mehr so.
Okay, bitte noch einen.
Schüsseln. Ich habe eine enge Beziehung zu einer Schüssel. Zu einer einzigen Schüssel. Das ist überhaupt die engste Beziehung in meinem Leben.
Was ist das denn für eine Schüssel?
Das ist eine Schüssel aus so einem Hartplastik, sehr groß und so aus den, ich nehme an, so Anfang der 70er Jahre, in so knallrot und völlig abgeschabbelt. Und die kommt daher, also kommt so in mein Leben, dass ich hatte große Schwierigkeiten mit meiner Mathelehrerin als Kind. Und ich fand die sehr streng und sehr unfair zu mir. Und würde das auch immer noch so sagen, dass sie nicht gut mit mir umgegangen ist. Gleichzeitig war sie, und das machte die Sache so etwas tückisch, mit meiner Mutter befreundet. Und ich kriegte, und sie besuchte uns auch, sie hatte in der Nähe ein Ferienhaus, wo unseres stand, sodass auch in den Ferien.
Im Westerwald.
Ja, genau. Und dann tauchte sie da manchmal auf. Und das war für mich immer nicht so schön. Ich fühlte mich aber in Sicherheit, weil ja Ferien waren.
War sie zu dir, wenn ich das kurz fragen darf, so streng, weil sie mit deiner Mutter befreundet
das
war?
Das weiß ich nicht. Also sie hat uns gleichzeitig kennengelernt. Also sie hat sich mit meiner Mutter während meiner Schulzeit da befreundet.
Ah, ja.
Irgendwie über Elternabend oder so. Und die mochten sich richtig gern. Und ich habe da schon festgestellt, aha, also schon als Kind kriegte ich es sehr mit so Ambivalenz zu tun, weil das, was meine Mutter von ihr erzählte, hat mir immer total gut gefallen. Und ich dachte, das ist eine richtig gute Freundin für meine Mutter.
Mhm.
Sie hat mir so Briefe vorgelesen, die sie ihr geschrieben hat. Total kluge, lustige Briefe. Und ich dachte immer, warum ist die so nett und gleichzeitig so ein fieser Drachen, als den ich sie wirklich empfunden habe. Dann haben wir uns, dann war Schulzeit lange vorbei. Und dann haben wir uns später nochmal gesehen. Und was ich an ihr schätzte, war, dass sie immer sehr so Tacheles reden konnte. Für meine Begriffe als Kind auch zu viel. Also, oder sie verwechselte das dann einfach auch so mit Anscheißen und jemanden so fertig machen. Und da sind wir uns nochmal begegnet und da habe ich sie gefragt, recht unverblümt, habe ich gesagt, sag mal, warum warst du eigentlich immer so scheiße zu
mir? Du hast sie auch geduzt.
Ja, ich habe sie dann auch geduzt. Also nach der Schule habe ich sie dann auch geduzt. Und dann sagte sie irgendwie so, also nichts Spektakuläres. Sie sagt dann, ja, ich fand das irgendwie, ach, du bist mir aber auch einfach auf die Nerven gegangen und so. Und du hast immer so, und dann hast du auch immer so schnell angefangen zu heulen und ach, es hat mich irgendwie so. Und dann starb sie recht früh. Da war meine Mutter sehr traurig und ich war irgendwie auch bestürzt. Und dann erbte ich, das ist jetzt der Bogen zurück, diese Schüssel von meiner Mathelehrerin, die mir immer so gut gefallen hatte. Und die habe ich bis heute noch. Und immer wenn ich in ihr rühre, denke ich an die Ambivalenz.
Und das ist rührend, aber der Link fehlt noch. Diese Mathelehrerin wird doch in ihrem Testament nicht verfügt haben, dass du diese rote Schüssel kriegen sollst.
Nee, das stimmt. Ich war irgendwann mal bei ihr in der Wohnung und da habe ich die schon gesehen und fand die schön und habe das, glaube ich, auch gesagt. Und später, als meine Mutter dann nach ihrem Tod nochmal bei ihr war und so Sachen ausgeräumt hat, da war eben auch diese Schüssel. Und seither habe ich die.
Aha.
Genau.
Ich finde das schön, solche praktischen Sachen zu schenken und zu bekommen.
Ja, total.
Das sind die schönsten Geschenke,
ja.
Weil du jedes Mal kurz diese Gedanken an eine Person hast,
ja,
in dem,
ja,
Fall. Ne?
Ja.
Also auch, und das ist ja eine sehr intensive Erinnerung, die eben so ambivalent, ja, ist, wie du,
genau,
sagst.
Genau.
Das ist schön.
Und meine Mutter macht, also das, was du sagst, das macht meine Mutter jetzt zum Glück auch vermehrt. Sie hat mir letztens geschenkt so eine, wie nennt man denn das, so eine Servierschale mit Deckel.
Mhm.
Die hat sie zu ihrer Hochzeit bekommen. Und die fand ich auch immer schon schön. Und jetzt, du kannst dir vorstellen, ich serviere zwar nicht viel, aber manchmal, wenn ich Frikadellen mache und die müssen warm bleiben, dann kommen die in diese Servierschüssel mit Deckel. Und dann denke ich da auch immer dran. Also es ist sehr schön, wie du sagst, so mit so Sachen zu hantieren,
ja,
mit so bedeutsamen oder so privathistorisch bedeutsamen Dingen zu hantieren.
Privathistorisch ist ein schönes Wort dafür, weil diese Sachen haben für andere Menschen unter Umständen gar keine, genau, sind gar nicht aufgeladen emotional oder wirken unspektakulär, können sie auch sein, aber du hast selbst eine Erinnerung an jemanden, den du magst.
Ja. Genau, und du hast so ein Geheimnis mit der Sache.
Du hast ja offenbar auch ein Geheimnis mit deinen Frikadellen. Denn plötzlich, so, man muss nur ein paar Stunden mit dir reden und plötzlich tauchen hier ganz neue Worte auf. Du kannst ja doch viel mehr, als ich dachte.
Ich kann Frikadellen, das ist, also bei meiner Mutter, bei unserer ganzen Familie geht Liebe ganz offenbar nicht durch den Magen, wie wir jetzt gelernt haben, sondern durch andere Kanäle. Aber was wirklich rührend ist, ist mit meiner Mutter und Essen, ist, dass man, wenn man nach Köln kommt, sie besuchen, dann holt sie einen vom Bahnhof ab und bringt in einem Frischhaltebeutelchen Klöpschen mit. Also Frikadellen, damit man schon am Bahnhof schon ein Klöpschen genießen kann. Und die kann ich auch, die Klöpschen.
Hast du mal vielleicht den ein oder anderen Kauf getätigt, von dem du dir erhofft hast, dass er dich der Kulinarik etwas näher bringt, dem Kochen etwas näher bringt?
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Ich habe eine Küchenmaschine, die mir genau sagt, was ich zu tun habe.
Ach, sowas hast du.
Ja. So,
und bist
jetzt
du damit happy?
20 Gramm Mehl hinzufügen.
Mhm.
Und so. Und das, ja, ich bin damit happy, weil es mich erstmal an sich kettet, sozusagen. Und ich kann, also die Maschine ist schuld, wenn es nicht geht.
Mhm.
Und ich bin nur der Zuarbeiter. Mhm. Und jetzt merke ich manchmal, wie ich mich davon emanzipiere, von dem Meister sozusagen. Also jetzt mache ich dann mal 5 Gramm mehr von was oder 2 Knoblauchzehen oder sowas ganz Verwegenes. So. Aber sowas habe ich, das war gut. Für mich war das, glaube ich, richtig. Alle anderen haben es verachtet, aber für mich war es gut.
Super. Okay. Dann geht es jetzt zu entweder oder. Basilikum?
Ja.
Knoblauch?
Ja.
Fenchel?
Ja.
Kümmel?
Ja.
Pilze?
Also nur, wenn die nicht so matschig sind. So Champignons, okay.
Lakritz?
Ja.
Kapern?
Ja.
Innereien?
Nein.
Koriander?
Ja.
Ingwer?
Ja.
Aal?
Auf gar keinen Fall.
Oliven?
Blechtrommelverfilmung.
Pferdekopf?
Ja, Pferdekopf. Das ist leider nicht mehr mit vom Aal zu trennen. Was war?
Oliven?
Ja, Oliven.
Rote Beete?
Ja, sehr gerne.
Gorgonzola?
Ja.
Harzer Käse?
Ja.
Rosenkohl?
Ja.
Rotkohl?
Ja.
Blumenkohl?
Ja.
Grünkohl?
Ja. Der vor allem.
Ja?
Ja, Grünkohl. Köstlich.
Mhm. Gut. Bist du beim Frühstücksei eine Köpferin oder eine Pullerin?
auf jeden Fall Köpferin. Hat meine Oma auch schon immer gemacht. Da gab es auch Beulen teilweise und so. Aber man darf da muss man brutal sein.
Was für Beulen?
Also so, wenn man das zu doll sich an den Kopf gehauen hat als Kind.
An
oder
den
so.
Kopf?
Ja, man muss sich das Ei an den Kopf knallen. Also natürlich nicht im Rest, das, nicht im Hotel.
Aber dann bist du ja eine Poolerin mit einer interessanten Vorgeschichte.
Ach, warte mal, jetzt verstehe ich, was du mit Köpfen, du meinst so Köpfen mit dem Messer oder mit dem...
Ich habe noch nie nachgefragt und ich merke gerade, was für ein Versäumnis das war, weil die Geschichten, die da kämen, wahrscheinlich mega interessant. Eure Familie hat sich die Eier am Kopf aufgeschlagen?
Ja. Ja, also das war lustig gemeint. Also wir haben ja, wie gesagt, nie zusammen gegessen, aber Ostern schon und da gab's halt Ei und dann musste sich jeder das Ei am Kopf aufschlagen und es gab ein großes Hallo und seither mache ich das immer noch so, aber nur wenn ich alleine bin. Soll ja keiner sehen.
Was liegt auf der perfekten Pizza?
Sardellen, Oliven und Kapern.
Verdammt, ey, die Sardelle hat so ein Revival gerade. Ja? Fast jeder und jeder sagt Sardellen. Finde ich sehr interessant. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Viel?
Ja, auch viel. Mhm.
Auch nach 17 Uhr?
Nee, da ist dann mal Schluss.
Wo ist Schluss? 16 Uhr?
Ja, 16 Uhr ist Schluss.
Schwarzbrot mit Butter oder Weißbrot mit Olivenöl?
Dann Weißbrot mit Olivenöl. Aber das Rennen ist haarscharf. Mhm, mhm, mhm.
Feta oder Mozzarella?
Feta.
Obazda oder Pesto?
Pesto.
Frühstück. Herzhaft oder süß? Na, du hast ja deine Speise.
Ja, die Speise. Die ist eher süß, würde ich sagen.
Schokolade oder Chips?
Schokolade.
Darauf hast du gewartet.
Ja,
ne?
Schokolade, mhm. Schokolade.
Welche? Was für Schokolade magst du am liebsten?
Ich mag alle Schokoladen. Ich esse dann aus Vernunftgründen so dunkle Schokolade. Mhm. Aber dann muss es auch wieder... Mhm. Vollmilchschokolade sein oder so mit Milchcreme drinne oder so. Nicht mit Frucht. Frucht und Schokolade nicht, aber sonst ist alles möglich und nichts undenkbar.
Fasten oder Völlerei? Was ist dir näher?
Ich glaube Fasten. Ich mache tatsächlich dieses komische Intervallding. Also das ist wirklich gut. Also ich habe so verschiedene komische so Rheuma-Geschichten, die man ganz gut mit Ernährung auch stillhalten kann. Und da ist dieses Intervallfasten gut. Deswegen würde ich sagen, Fasten.
Kartoffeln oder Reis?
Kartoffeln.
Kartoffeln oder Nudeln?
Kartoffeln.
Ja, okay.
Allein schon, wenn man die so schält, ist so schön. Das riecht so gut nach Erde. Ich finde, die Hände riechen dann. Ich schäle gern Kartoffeln. Mm.
Gut. Wenn wir jetzt auseinandergehen und du könntest dir eine Fantasie-Nachspeise, du könntest dir überlegen, wie du rausgehst aus so einem Essen mit Schnaps oder Espresso oder Wasser, Käseplatte.
Und zum Schluss das Dessert.
Darf ich auch so rausgehen, wie ich sehr lange nicht mehr rausgegangen bin?
Was immer du willst.
Was ich aber irgendwie, weil wir vorhin von ihr redeten, ist mir das so im Kopf. Diese Frau Riech, die da unten im Haus wohnte, bei der habe ich lesen gelernt mit so Illustrierten, Echo der Frau und so, ne, so Überschriften lesen. Und sie gab mir immer als Hupferchen, hat sie das genannt. So, wie heißen die denn? So ein Spritzgebäck, diese runden Kekse. Mhm. Und darauf 4 Fensterchen Schokolade.
Fensterchen, dass du das Fensterchen nennst.
Und das nannte sie so. Und das aß man zusammen. Also nicht hintereinander, sondern Pick-up. Das eine auf. Du sagst es. Genau. Ich meine den Pick-up der 70er.
Den
hat sie erfunden. Oh mein Gott, das wird mir jetzt klar. Also, ich möchte als Nachtisch ein Pick-up von Frau Riech. Sie hat das erfunden. Guck mal, jetzt ist sie nicht mehr da. Sie weiß das gar nicht.
Das war sehr, sehr schön. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch bei Toast Hawaii.
Vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Freude.
Toast Hawaii ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.